Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Ja, man kann zu französischer Stopfleber oder Kaviar oder Hummer natürlich sagen und sich so angeekelt wegdrehen. Man kann allerdings auch sagen, geiles Zeug, will ich haben, will ich essen. Und das tun seit einiger Zeit die Chinesen, und zwar diejenigen, die sich's leisten können. Also die geben ihre Kohle eben nicht nur für Luxusautos aus oder für luxuriöse Handtaschen oder fette Smartphones, sondern eben auch für importierte Lebensmittel oder Delikatessen. Neben Stopfleber zum Beispiel auch, ganz angesagt, Schweizer Schokolade oder Wein. Warum ist das so? Wir haben mal nachgefragt bei unserem Korrespondenten in Shanghai, Steffen Wurzel. Und ich wollte von ihm wissen, ob es den betuchteren Chinesen jetzt speziell um Produkte aus Europa geht oder haben die Bock auf Delikatessen, Spezialitäten aus der ganzen Welt?
Das ist schon sehr europäisch, das ist klar. Also wirklich von französischem Käse bis zu ja eben deutschem Weißwein. Was mir aber trotzdem auch darüber hinausgehend noch auffällt, sind ja so Sachen wie amerikanische Steaks, also amerikanisches Rindfleisch oder neuseeländische Milch oder generell Milchprodukte aus Neuseeland. Wobei es hier beim Thema Milch und Fleisch noch einen zweiten Faktor gibt, der ein bisschen über dieses Luxus-Ding hinausgeht. Da geht es nicht nur um Luxus, sondern mindestens genauso viel auch ums Thema Qualität. Und da sagt man einfach, wir vertrauen meinetwegen neuseeländischem Joghurt mehr als chinesischen Herstellern. Das ist so ein Faktor, der da noch mit reinkommt.
Woher kommt denn dieses Interesse? Womit hat das was zu tun?
Ich würde mal sagen, generell spielt Essen in China sowieso eine viel wichtigere Rolle als sonst wo auf der Welt. Oder anders gesagt, die Bereitschaft, für gutes Essen Geld auszugeben und sogar sehr viel Geld auszugeben, ist in China auch in ja nicht superreichen Familien einfach größer als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Und dann gibt es eben noch zwei weitere Entwicklungen. Das erste ist, ja, die Leute sind internationaler unterwegs als früher, was Dienstreisen angeht, was Uni-Besuche im Ausland angeht und auch generell, was die Einstellung angeht, ist man internationaler unterwegs. Das war bei uns in Deutschland ja auch so, dass man in den 50er Jahren noch keine italienischen Restaurants hat, und inzwischen ist es ganz normal bei uns. Und das zweite ist, diese ganze Lebensmittelindustrie ist einfach auch ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Also ich spreche jetzt von der europäischen Lebensmittelindustrie. Die fahren hier Marketing- und Werbekampagnen, was das Zeug hält. Ich war neulich hier auf einer internationalen Lebensmittelmesse. Da ging es viel um Wein, aber auch um andere Produkte. Da haben sich alle Länder in Europa, von Moldawien bis zu Spanien, über Deutschland, was weiß ich, alle riesengroß dargestellt. Wir sind die Nummer eins in Sachen Weinproduktion. Wir sind die Nummer eins in Sachen Fleisch- und Wurstproduktion. Also da wird einiges aufgefahren und das zeigt Wirkung.
Und es gibt auch keine Probleme in Sachen Handelsbeschränkungen. Die können einfach importiert werden, diese Güter.
Nee, ganz im Gegenteil. Das ist ein Riesenproblem. Das ist auch immer wieder sehr politisch und bei Wirtschaftslobbys, die sprechen das immer wieder an. Ich gebe mal ein Beispiel. Aus Deutschland zum Beispiel darf kein Rindfleisch nach China exportiert werden oder anders. Die Deutschen dürfen kein Rindfleisch einführen in China. Generell darf zum Beispiel auch kein Fleisch, das noch irgendwie am Knochen dran hängt, eingeführt werden nach China. Das ist ein Riesenproblem für die spanische Schinkenindustrie. Das muss immer alles irgendwie über Hongkong gehen und dann geschmuggelt werden. Umgekehrt ist es auch so, dass andere Regionen auf dieser Welt bevorzugt werden. Zum Beispiel Wein aus Chile und Wein aus Australien wird kaum besteuert hier in China. Wein aus Europa hingegen ist sauteuer, weil eine extra Steuer drauf kommt. Und darüber regen sich zum Beispiel tierisch die Winzer aus Europa aus Frankreich, aus Deutschland zum Beispiel.
Wie sieht denn dann die chinesische Küche aus? Also verändert sich da auch was oder werden diese europäischen Delikatessen quasi in den chinesischen Speiseplan integriert?
Das ist beides. Es ist ganz interessant, auch da so ein bisschen wie die Entwicklung bei uns in Deutschland, sage ich mal, in Europa. Es geht alles mehr so in Richtung Fusion. Natürlich hast du die traditionellen chinesischen Restaurants, wo es zugeht wie vor 50 Jahren, aber eben auch viele so Fusion-Küchen. Ich habe jetzt vorgestern mit jemandem gesprochen, der mir erzählt hat, das war so ein Kaviar-Exporteur oder Kaviar-Händler, der hat erzählt, das ist jetzt der große letzte Schrei, ist irgendwie in Peking auf eine Peking-Ente noch so ein Tröpfelchen Kaviar drauf zu machen. Da merkt man schon, also Ost trifft auf West und da verändert sich ganz viel.
Peking-Ente mit einem Tropfenkaviar, das ist gerade schwer angesagt in Peking. Und die Chinesen, die sich das leisten können, die stehen generell im Moment sehr auf Delikatessen aus Europa. Unser Korrespondent Steffen Wurzel hat ja gerade schon erzählt, dass die traditionellen chinesischen Restaurants sich teilweise auch öffnen für die Fusion-Küche, also herkömmliche Gerichte mit Spezialitäten aus anderen Ländern kombinieren. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal mit Steffen an, was denn eigentlich in China als Delikatesse gilt.
Also es gibt generell eine sehr starke Verknüpfung von regionalen Spezialitäten mit einem bestimmten Landesteil. Das liegt auch daran, dass die Chinesen sehr gerne darüber reden, hey, wo kommst du her? Und dann sagst du, was weiß ich, ich komme aus Shanghai. Und dann wird man sofort auf die Küche dort reduziert. Ah, in Shanghai, da isst man doch so besonders süße und ölige Sachen. Also man hat da so eine gewisse Vorstellung. Wenn du konkret nach Produkten fragst, ich denke, das berühmteste in China ist natürlich die Peking-Ente. Mhm. Die ist wirklich sensationell, finde ich auch ganz persönlich. Oder wenn wir in den Süden gehen, in der Region Guangzhou, also früher sagte man Canton dazu, und auch Hongkong, diese Ecke, die ist berühmt für Dimsum, also für diese kleinteiligen Geschichten, die man dann so vom Wagen runternimmt, auch sensationell. Mhm. Und hier in Shanghai zum Beispiel, wo ich jetzt bin, sind am berühmtesten, denke ich, diese kleinen Teigtaschen, die heißen Xiaolongbao, die kennt man auch in ganz China und die isst man auch in ganz China.
Gibt es denn in China ähnliche Probleme wie in Europa? Also so nach dem Motto, das sind Delikatessen, die werden jetzt so krass exportiert, dass für die Chinesen da gar nicht mehr so viel übrig bleibt?
Das sehe ich nicht so. Vor allem ist es so, dass aus China, glaube ich, eher Rohstoffe oder sagen wir mal rohe Lebensmittel verkauft werden. In Europa haben wir zum Beispiel ja ganz viele Pomelos, diese großen Zitrusfrüchte. Die kommen zum großen Teil aus China. Da habe ich vor einem Jahr eine Geschichte drüber gemacht und da habe ich genau diese Frage gestellt. Und da hat mir hier der Chef des Shanghaier Früchtegroßhandels gesagt, da hat er nur gelacht und meinte, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass wir euch die besten Pomelos nach Europa schicken. Wir behalten die besten schön hier. Und das kann man genauso, glaube ich, unterschreiben.
Ja, warum auch nicht, ne? Wie sind denn eigentlich die Chancen generell dann in Deutschland an so chinesische Delikatessen zu kommen? Also ich meine, ne, die Früchte, das glaube ich, das kriegt man hin. Die sieht man auch öfter mal so in Obst- und Gemüseständen so rumliegen. Gibt es sonst Sachen, wo du jetzt zum Beispiel sagen würdest, da wird es schon ein bisschen schwieriger?
Naja, gute chinesische Küche lebt natürlich von den Zutaten, klar, die kriegst du aber auch in Europa, noch viel mehr aber von diesen ganzen Skills, die du brauchst, also die Schnelligkeit in der Küche, die Vorbereitung, das Handwerkszeug eigentlich, und da gibt es schon ganz viel in Europa. Ich, wenn man jetzt sagt, in Deutschland, ich bin in Deutschland auch viel unterwegs gewesen, immer viel gereist, die Topstadt für chinesische Restaurants ist wahrscheinlich Hamburg, ganz einfach, weil es dort eine riesige chinesische Community gibt und man sollte dann ja immer dorthin gehen, wo die Locals auch wirklich sind. Düsseldorf holt definitiv auf. In München und Stuttgart war ich auch schon sehr authentisch essen. Wenn du mich fragst, was ist das beste chinesische Restaurant, das ich kenne in Deutschland, dann ist das ganz klar so eine ganz kleine Klitsche in Berlin, im Wedding. Ganz unscheinbarer Laden, wo alles nur auf Chinesisch läuft. Und da habe ich wirklich schon sehr authentisch Chinesisch gegessen. Das gibt's also auch.
Wenn wir nochmal auf die richtigen Delikatessen zu sprechen kommen, ist das teuer dann auch hier in Deutschland? Oder generell ist es in China genauso teuer wie hier dann?
Also sowohl in China als auch in Deutschland kannst du für richtig viel Geld richtig gut essen gehen. Du kannst aber auch für richtig viel Geld richtig schrottmäßig essen gehen. Und das gilt, glaube ich, auch für chinesische Restaurants in Deutschland. Mein Hinweis wäre immer, wenn jemand sagt, das ist ein China-Restaurant, dann immer Obacht, ist gefährlich. Weil chinesische Küche ist genauso ein Blödsinn, wie man sagen würde, das ist europäische Küche. Die chinesische Küche ist mindestens so vielseitig wie die europäische Küche. Aber wenn man irgendwo mal die Chance hat, in Europa in einen Laden zu gehen, wo drauf steht, keine Ahnung, wir sind berühmt speziell für Peking-Ente oder für Hongkonger Küche, dann auf jeden Fall da reingehen, dann ist das sicherlich schon mal ein guter Hinweis.
Gibt es eigentlich auch so ein paar Sachen, wo du sagen würdest, so ja, ist in China extrem beliebt, aber wenn wir das hier bei uns essen würden, eher schwierig, vom Geschmack zum Beispiel oder Konsistenz oder so?
Ja gut, der Klassiker in China sind ja so Geschichten wie Hühnerfüße oder auch alle möglichen Innereien. Also es gibt ja diesen berühmten Hotpot, das ist so ein bisschen sowas wie ein Fondue, wo wir in Deutschland dann so ein bisschen schönes Rindfleischfilet reinmachen bei uns. Und in China wird da halt irgendwelches Lammhirn und Hühnerleber und Hasenherzen reingeschreddert. Das, glaube ich, würde in Deutschland einfach nicht verkauft werden. Das essen dann halt Chinesen in Deutschland. Ich glaube nicht, dass viele Deutsche da Lust drauf haben. Das kriegt man auch und auch da wiederum, so wird ein Schuh draus, denke ich. Wenn man einen Laden findet, der wirklich so Hühnerfüße und Innereien verkauft, die man in Deutschland nicht so oft sieht, dann sollte man da reingehen, weil die haben bestimmt auch andere leckere, gute Sachen.
Was ist eigentlich mit der Seegurke? Ist das auch so ein spezielles Ding in China?
Seegurke ist natürlich ein Riesending in China, soll sehr gesund sein, soll gut für die Potenz sein, für die Libido. Deswegen gibt es auch immer auf Hochzeitsfeiern hier, vor allem in den Gebieten entlang des Meeres. In Deutschland habe ich bisher selten Seegurke gesehen. Das schmeckt von der Konsistenz okay, ist jetzt nicht total verrückt, würde ich sagen, aber ja, ist jetzt auch nicht besonders ausgefallen. Da geht es eher um die Symbolik dahinter.
Chinesen, die sich's leisten können, geben ihr Geld gerne für Delikatessen aus Europa aus. Einen kleinen Einblick ins Thema von unserem China-Korrespondenten Steffen Wurzel.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.